Ich stehe jetzt hier direkt vor der Ausstellung Stimmen aus Kinshasa, die zurzeit im Grassi-Museum stattfindet. Die beiden Kuratoren, Eddie Ekete und Freddy Zimmer, die sind schon wieder zurück in Kinshasa. Und ich bin aber hier jetzt gerade mit Vera Marusic aus der Direktion und Stefanie Bach, die hier am Grassi-Museum für Völkerkunde Volontärin ist. Und die beiden haben ganz eng in dem Projekt mitgearbeitet und werden jetzt mit mir hier durch die Ausstellung gehen.
Wenn man am Anfang der Ausstellung steht, wo wir gerade stehen, dieses Grundstück ist nicht zu verkaufen. Das ist sehr sinnbildlich gedacht. Also sie wollten uns damit auch sagen, diese Ausstellung ist auch nicht zu verkaufen. Das ist ihre Ausstellung. Und wenn man in Kinshasa ist, gibt es ganz oft diese Schriftzüge auf den Häusern. Weil es passiert, dass Menschen in Häusern wohnen und plötzlich kommt jemand und sagt, das habe ich gekauft. Weil die Leute einfach sehen müssen, wie sie Geld verdienen können. Das ist sehr schwierig in Kinshasa, die wirtschaftliche Lage. Ganz viele Menschen haben an ihren Häusern, dass dieses Haus ist nicht zu verkaufen. Nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, ihnen das unter dem Hintern wegzukaufen.
Stimmen aus Kinshasa, hier steht es auch nochmal, das ist der Titel von der Ausstellung. Kann man sich das jetzt eher als eine Ausstellung über Kinshasa vorstellen oder von Künstlern, die aus Kinshasa sind?
Beides. Also die Ursprungsidee war ja, es sollte eine Reihe geben, in dem man Megacities thematisiert. Und das heißt, weil oft in ethnologischen Museen wird dieser Aspekt der Urbanität nicht so oft thematisiert. Und die Idee war, dass dieses Künstlerkollektiv, zwei Kuratoren, dass die selber sich ausdenken, wie sie Kinshasa zeigen wollen. Also eine Ausstellung mit ganz vielen Perspektiven auf Kinshasa. Das ist das Bild, was 24 zeitgenössische Künstler in unterschiedlichen Disziplinen von Kinshasa im Jahre 2018 hier für Leipzig entworfen haben.
Dann gehen wir doch mal rein.
Das ist die Rue de Kinshasa. So ist es auf den Straßen von Kinshasa, noch viel lauter. Unterschiedliche Geräusche, sehr schwierige Infrastruktur, aber Kinshasa ist laut.
Ja, wir sind hier durch einen kleinen Gang reingegangen in die Ausstellung und auf beiden Seiten des Gangs sind Videos an die Wände projiziert von so einer Fahrt durch Kinshasa. Und gleichzeitig empfängt uns auch die Geräuschkulisse der Stadt. Eine Flagge der Demokratischen Republik Kongo oder von Kinshasa?
Der Demokratischen Republik Kongo. Wie du hier siehst, ist ja so ein Gerüst von einer Tür eigentlich, in die die Flagge gehangen wurde. Und die Laternen dazu haben eigentlich die Anekdote, dass in Kinshasa natürlich oft auch der Strom ausfällt. Und diese Öllampen symbolisieren das halt einfach, dass man eben oft in Dunkelheit ist. Man weiß nicht, wann ist Strom da, wann nicht. Und das ist quasi der Eingangsbereich ja, in die Republik, Demokratische Republik Kongo bzw. nach Kinshasa. Also hier betritt man sozusagen das Gebiet.
Und wenn wir da mal dahinter schauen?
Schon seit die belgische Kolonialzeit war, gibt es den ungeschriebenen Artikel 15, den gibt es gar nicht. Der wird mündlich überliefert. Und es gibt so ein Prinzip Mayele. Mayele bedeutet, wie kommt man zurecht, trotz widrigster Bedingungen dort zu überleben.
Wenn wir jetzt hier nach rechts blicken, dann schauen wir auf eine recht beeindruckende Installation, wie ich finde, die so ein bisschen den Raum dominiert, in dem wir uns gerade befinden. Und das Ausstellungsstück ist eine Figur, die lebensgroß ist eigentlich und die nur aus alten Spritzen besteht. Flori Sinanduku ist der Künstler.
Flori hat uns erzählt, also wenn du krank bist, brauchst du Geld. Also dann hast du einfach ein Problem. Für ihn ist das sehr sinnbildlich für die schwierige Lage, auch die medizinische Lage, die es im Kongo gibt. Das sind auch so Codes. Also zum Beispiel, man darf nicht offen kritisieren, haben sie uns gesagt. Man kann nicht sagen, Regierung, es gibt kein Gesundheitssystem. Man kann aber mit solchen Performances indirekt sagen. Also die Leute verstehen es auch auf den Straßen. Die verstehen dann sofort, ah, das ist das Problem, das kennen wir.
Also spontane Performances werden in der Stadt eben durchgeführt und die Leute schauen natürlich immer interessiert dahin, was passiert da, was machen die. Und das sieht man hier auch ganz gut also in dieser Videoinstallation, wo die Performance eben von diesem Spritzenkostüm gefilmt wurde, ist eben auch von diesem KinAct Festival, was jährlich in Kinshasa stattfindet, seit 3 Jahren.
Weil es gibt eigentlich auch kaum Orte, wo man Kunst zeigt. Es gibt die Hochschule für Bildende Künste. Aber die normalen Leute auf der Straße, die haben auch kein gutes Bild von Künstlern. Die denken, dass Künstler sind schwere Nöter, die einfach immer nur feiern wollen. Und uns haben die Künstler gesagt, dass sie einfach ihren Beitrag dazu leisten wollen, dass es besser wird im Kongo.
Es wird auf jeden Fall ganz viel Recyclingmaterial verwendet. Und ja, das ist ja ein Material, das auch immer schon eine Geschichte mitbringt und immer ein Stück Gesellschaftskritik in sich hat, also so als Symbol für Ökologie. Und Gesellschaftskritik ist in der Ausstellung sowieso ein ziemlich großes Thema. Darum scheint es auch in der Arbeit von Anna Stiel lang gut zu gehen.
Bei dem Projekt waren 3 Künstlerinnen beteiligt. Wir waren in Kinshasa und hatten die Chance, sie auch kennenzulernen. Und sie arbeitet mit Foto und mit Videomaterial. Und sie beschreibt dann darin natürlich auch die Situation von Frauen im Kongo.
Wir sehen 3 Schwarz-Weiß-Fotografien, die ein Gesicht zeigen. Und das Gesicht wird eigentlich stranguliert von Bändern oder Kabeln. Und das eine Auge zum Beispiel, das kann eigentlich gar nicht mehr so richtig geöffnet werden. Und neben diesen 3 Fotografien, die wirklich sehr schön produziert sind und aber auch sehr eindrücklich und verstörend, genauso wie der Ton, den wir da hören.
Also als wir dort waren, ist uns aufgefallen, dass man nicht viele Frauen auf den Straßen sieht. Kinshasa ist eine der Städte, wo am meisten Vergewaltigungen auf der Welt stattfinden.
Ja, neben diesen Fotografien wird auf einem Brett auf dem Boden was projiziert. Der Schatten einer Frau, die versucht, sich so frei zu kämpfen.
Ich weiß, dass sie mal Jura studiert hat, hat sie mir erzählt. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, das ist nicht ihrs. Und dann hat angefangen mit Fotografie. Hat auch schon viele Preise in Kinshasa gewonnen.
Dann stehen wir vor einem, glaube ich, recht wichtigen Werk für die Ausstellung. Die Restitution Box steht da drauf.
8 Künstler waren vor Ort. Ein Ziel war, neben der Szenografie und Kunstwerken, die sie hier beenden wollten, dass sie ein Gemeinschaftskunstwerk machen. Und haben diese Restitution Box erarbeitet.
Das ist eine große Holzbox, wie sie eigentlich in kleinerer Form als Versandkiste benutzt wurde oder immer noch wird. Und interessiert ist sie an das Kinshasa-Museum.
Das gibt es natürlich momentan noch nicht, aber wie wäre das eben? Also die Künstler fordern eben diese Objekte zurück für ein zukünftiges, fiktives, in der Zukunft eben ein reales Museum.
Wenn man reingeht, steht man im dunklen Raum mit vielen Fotografien von verschiedenen Objekten. Und das sind eben genau die Objekte, die aus der Sammlung vom Grassi-Museum kommen und aber eigentlich aus dem Kongo stammen ursprünglich.
Und der Besucher kann sich natürlich fragen, auch wenn er da reingeht, ja, also wem gehören die Objekte eigentlich? Ist es rechtmäßig, dass die Objekte hier sind? Und wie gehen wir damit um? Also es ist natürlich eine berechtigte Forderung auch der Künstler. Und also genau im ganzen Ausstellungsbereich dann sind eben auch nicht nur Abbildungen von historischen Objekten zu sehen, sondern auch wirklich historische Objekte, die eben Bezug zu bestimmten Werken der Künstler nehmen oder eben auch dann in dem 3. Raum letzten generell auch die Geschichte der Demokratischen Republik Kongo erzählen. An vielen der Objekte klebt vielleicht auch Blut. Ne? Man weiß es nicht unbedingt. Man hat die Provenienz in dem Fall noch nicht so detailreich erforscht. Die Objekte kommen aus unterschiedlichen Regionen, aus der Demokratischen Republik Kongo und sind alle eigentlich im Museum zusammengekommen beziehungsweise könnten alle Platz in dieser Restitution Box haben, um eben zurückzugehen.
Und hat das dann auch einen reellen Prozess angestoßen jetzt im Grassi-Museum oder lief der vielleicht auch schon?
In der breiten Öffentlichkeit ist das jetzt, aber die Debatten gibt es seit den 80er, 90er Jahren. Das heißt, diese Fragen, was passiert mit Objekten, wie ist die Provenienz, diese Prozesse gibt es schon, aber die sind vielleicht eher noch am Anfang. Wir haben auch sehr viel diskutiert, als die Künstler hier waren, weil die haben auch durchaus sehr unterschiedliche Meinungen. Ne?
Also, was sind denn da so unterschiedliche Meinungen?
Also in dem Sinne zum Beispiel, Kabila war ja lange an der Macht. Sehr problematisch, was in diesen Jahren auch passiert ist. Und manche sagen, man kann es nicht jetzt zurückgeben. Wer weiß, was sie damit machen. Andere sagen, man muss es sofort zurückgeben. Alle waren sich eigentlich einig, dass es ihnen gehört. Aber nicht alle waren sich einig, ob das zurück muss. Einige Künstler wollten unbedingt auch in die Depots des Museums. Und die haben zum ersten Mal die Sachen entdeckt. Die kannten die gar nicht. Woher auch? Also Sachen, die über 100 Jahre alt sind, die es nicht mehr dort gibt, aber hier gibt es sie.
War eigentlich auch das Spannende bei der Zusammenarbeit, auch als ich die historischen Objekte rausgesucht hatte, dann mit den Künstlern eben also ins Depot oder in die Restaurierungswerkstatt zu gehen und anzugucken und dann irgendwie auch Geschichten darüber zu erfahren, für was das genutzt wurde, was teilweise auf den Karteikarten dann auch falsch ausgewiesen war. Und dann wurde einem erzählt, nee, eigentlich kenne ich das so und so, wird das dafür benutzt und auch, was die für eine Geschichte damit verbinden. Also wir haben zum Beispiel bei Dolé Malalou im nächsten Raum, der verknüpft verknüpft natürlich also ein historisches Objekt, ein Raffia-Textil mit modernen Raffia-Textilien. Und da steckt eine ganz große Geschichte dazu. Also die Künstler hatten davor auch Ehrfurcht, haben das geehrt, weil das für die wirklich also noch eine richtige Bedeutung auch hat. Das ist nicht nur ein Objekt mit einer Nummer, mit einer Inventarnummer, sondern es hat eben eine Bedeutung einfach. Und das zeigt natürlich auch diese Installation, dass dieses Christentum, also dieser lange Weg auch natürlich der Objektproduktion oder auch der künstlerischen Produktion im Land natürlich auch beeinflusst hat. Bei diesen Minkisi ist es ja so, das sind also Kraftfiguren.
Die sind vielleicht so groß wie ein DIN A4-Blatt, ein bisschen größer, aus Holz oder aus anderen Materialien, auch Metall ist da noch mit dabei teilweise, glaube ich.
Man schlägt dort Nägel oder andere Eisenpartikel ein, um diese halt zu aktivieren für zum Beispiel Schutz, für Glück, für Fruchtbarkeit, für ja, zum Schutz vor Fremden. Und zur Kolonialzeit wurden eben dieser Minkisi-Kult, kann man eigentlich schon fast sagen, eben zerstört oder auch verboten. Viele Figuren sind in dem Zuge dann natürlich auch nach Europa gekommen.
Je mehr Kautschuk nach Europa transportiert, desto mehr Minkisi-Figuren kamen auch nach Europa. Das ist so ein Sinnbild für ethnologische Museen eigentlich, diese Figuren. Es gab sehr viele, die schon zu Zeiten König Leopolds was geschrieben haben gegen diesen Kongo-Freistaat, weil es so brutal war. Wenn zum Beispiel die Menschen die Quoten nicht erfüllt haben des Kautschuks, generierens, dann wurden ihnen die Hände abgehackt. Und es war sehr blutig alles. Und das führte dazu, dass er die Kolonie abgeben musste. Danach war es der Staat, der die... Und diese Figuren, die waren nie dafür gemacht, dass sie in einem Museum stehen. Die waren immer auch verborgen. In den Bildern, in den figurlichen Arbeiten tauchen immer wieder Objekte auf, die auch heute in unserer Sammlung sind. Oder wenn man hier jetzt den Nikisi anguckt, ist ein moderner Nikisi. Eine Mickey-Maus, aber eigentlich ist es genau das. Also
der ist ein bisschen größer als die älteren Figuren, ist auch aus Holz gemacht, wie ich das sehe, aber da werden noch ganz viele andere Materialien verwendet. Der ist zum Beispiel beklebt mit Perlen und so kleinen Plastikfigürchen, Babys, Schmetterlinge und ja, mutet ein bisschen robotermäßig auch an, weil er so zwei quadratische Boxen auf dem Bauch hat und der Kopf ist eben eine Mickey-Maus.
Also es geht, man kann zeitgenössische Kunst zeigen und mit den Objekten arbeiten. Also es ist kein Widerspruch. Wann ist ein Objekt ethnologisch und wann nicht? Zum Beispiel, wir sind ja ein Museumsverbund. Das Krasti-Museum für Völkerkunde gehört zu den staatlichen Kunstsammlungen. Theoretisch sind das 15 Museen, eine riesige Sammlung. Wir haben Objekte in der Sammlung, die gibt es auch im grünen Gewölbe. Dort ist es ein Kunstobjekt und bei uns ist es ein ethnologisches Objekt.
Ja, das Problem, was da ein bisschen dahinter steht, finde ich, ist ja, dass halt so eine Ethnisierung stattfindet, wo ich mich immer frage, wie kann man da als Völkerkundemuseum rauskommen oder kann man da rauskommen?
Warum haben wir als Museum diese Ausstellung gemacht? Also wir haben, der Anlass war, dass wir uns mit Urbanität beschäftigen wollten, erstmal. Und dass man sagt, die Bilder im Kopf, wenn man in ein sogenanntes Völkerkundemuseum geht, ist Afrika, Menschen auf dem Dorf. Wo ist das heute auch? So, das war der Anlass und dann gleichzeitig haben wir gemerkt, okay, wie entgeht man diesem Ethnisieren? Man spricht da oft über andere. Man hat Kuratoren, die sind von hier, im Zweifel sind es europäische Kuratoren. Dann haben wir gedacht, okay, was passiert, wenn man sagt, ihr entscheidet? Je nachdem, also wir haben auch mit Afrikanistik-Studenten gearbeitet, indem man sagt, es war schwierig, das zu realisieren, ist auch schon ein Bild. Oder man spricht darüber, dass es schwer ist in Kinshasa. Man könnte auch sagen, typisch. Man beschreibt eine Stadt, der es schlecht geht. Warum nimmt man nicht eine Stadt, der es schon viel besser geht? Also wo es nicht so schwierig ist. Das stimmt aber. Ich glaube, diesem Prinzip der Ethnisierung kann man nur entgehen, wenn man ganz viele Ausstellungen macht, wo man die Deutungshoheit auch abgibt. Ich glaube, man muss damit anfangen, indem man so eine Vielfalt zeigt oder dass man thematisch auch immer unterschiedliche Sachen zeigt. Also das kann auch daran liegen, dass ein Besucher eine Erwartung hat, weil er ein Völkerkundemuseum hört.
Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man gerade halt, wenn man, wie wir schon gesagt haben, wenn man hier durchgeht, vielleicht auch denkt, die Ausstellung könnte auch in einem Kunstmuseum sein, dass man eben sowas ins ethnologische Museum reinholt und dann eben damit auch zeigt, es geht auch anders. Oder man, da gibt es vielleicht auch gar nicht so viele Grenzen. Und die Grenzen, die wir vielleicht bisher in unserem Kopf kannten, sind vielleicht gar nicht so prägnant. Man kann sie ja auch einfach überwinden.
Ja, es ist ja auch immer ein Klassifizierungsmodell, dass man in der Sammlung Dinge überstülpt. Und dann finde ich das auch schön, wenn so Grenzen geöffnet werden. Und wenn ihr jetzt von dem Carte Blanche-Prinzip sprecht, würde mich auch noch der Prozess interessieren, in dem die Ausstellung dann tatsächlich entstanden ist.
Wenn man sich für dieses Prinzip entscheidet, ist man mutig. Das kann ich schon mal sagen. Also als Direktor zum Beispiel. Ich setze Regeln außer Kraft oder ich sage, ich kehre Machtverhältnisse um, heißt das nicht, dass man alles außer Kraft setzen kann. Das ist naiv. Alles andere bleibt ja. Man kann nicht die Vergaberichtlinien, die Bürokratie, die kann man nicht ändern. Also man ist sowohl auf die Lebenswirklichkeit, die es im Kongo gibt, angewiesen, als auch die, die es hier gibt. Zum Beispiel sehr banal, man muss bestimmte Bedingungen erfüllen, wenn man Steuergelder an Öffentlichen umgeht. Wie bezahlt man einen Künstler, der kein Bankkonto hat? Man trifft sehr schnell auf sehr große Probleme. Man muss den Leuten, denen man eine Carte Blanche gegeben hat, gleichzeitig sagen, trotzdem müsst ihr diese Regeln befolgen. Ihr müsst trotzdem 3 Angebote holen für irgendwas. Also es ist, eigentlich muss man sagen, es erfordert sehr viel Vertrauen. Also auch Vertrauen der Künstler, dass sie wirklich entscheiden können und dass sie auch glauben, dass man ihnen keine Steine in den Weg legt. Es ist ja wunderbar, wenn man eine Carte Blanche gibt und das Prinzip ist, sie bauen es dann hier auf. Es gibt Workshops hier, eigentlich wollten wir noch mehr machen, aber es funktioniert ja nicht, wenn sie nicht kommen können. Es ist so schwierig, überhaupt ein Visum zu bekommen. Also das heißt, es gibt keine Mobilität. Und deswegen war das, glaube ich, diese 6 Wochen, die sie hier waren, auch sehr spannend. Also sie hatten gewisse Vorstellungen, wie es hier ist, haben sich auch im Vorfeld sehr darauf vorbereitet. Und gleichzeitig, als sie hier waren, waren sie vielleicht auch überrascht, was sie alles hier vorgefunden haben.
Die Arbeit mit den Künstlern zusammen war super inspirierend auch und hat sehr viel Spaß gemacht. Und das hat manchmal diese Bürokratie ein bisschen wettgemacht auch einfach, dass man so viel Energie da gespürt hat und auch gesehen hat oder auch neue Dinge auch erfahren hat einfach. Das war schon sehr schön, ja.
Was hast du für einen Eindruck von der Ausstellung?
Zunächst erstmal riesiges Fernweh. Was ich sehr schön finde, ist, dass atmosphärisch da sehr, sehr viel passiert durch das Ansprechen aller Sinne letztendlich. Also man kommt halt direkt rein und sieht halt Filmaufnahmen aus einem fahrenden Auto und erfährt Kinshasa tatsächlich so, wie es sich darstellt, wenn man als Reisender in Kinshasa reinfährt. Man hört sehr viel. Das Einzige, was tatsächlich fehlt, sind die Gerüche und die Gerüche sind so unbeschreiblich.
Ich würde normalerweise, glaube ich, nicht ins Völkerkundemuseum gehen, weil ich den Namen irgendwie erstmal abschreckend finde. Jemand hat mir diese Ausstellung aber empfohlen und ich bin sehr davon angetan, wie mit den Objekten umgegangen wird, die tatsächlich sozusagen sich im Museumsarchiv befinden und dass jetzt nicht das Museum selbst sich überlegt, wie gehe ich damit um, sondern dass Leute eingeladen werden.
Es ist auf jeden Fall ein sehr diverses Bild, das hier von Kinshasa geschaffen wird. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn es hier schon Videos gibt und so weiter, so einen richtigen Eindruck von der Stadt an sich habe ich jetzt vielleicht nicht. Ich habe kein Gefühl für die Größe der Stadt bekommen hier. Aber was ich bekommen habe, ist ein Gefühl dafür, wie so Perspektiven von den Menschen, von jungen Menschen auf ihre Stadt sind. Sehr spannend auf jeden Fall.